Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir zunächst ein Forschungsprojekt vor, bei dem autonome Unterwasserroboter für die Suche und Erfassung von Weltkriegsmunition getestet werden. Beleuchten die Rolle von Jod beim Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre, blicken nach Hamburg, wo umweltfreundliche Streumittel für Fahrradwege gesucht werden und berichten schließlich, warum Spucke nicht gleich Spucke ist. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sehr viel Munition ins Meer geschmissen, einfach weil die Alliierten nicht wussten, wohin damit und Angst hatten, dass die Deutschen ständig weiter Krieg führen und damit nie aufhören.
Aber was, wo und in welchen Mengen im Meer versenkt wurde, das lässt sich heute nicht mehr im Detail nachvollziehen. Allein im Nordostatlantik und der Nordsee, wo fast 150 Munitionsversenkungsgebiete bekannt sind, kommt es pro Jahr zu mehr als 900 Vorfällen im Zusammenhang mit Kampfmitteln. In Berlin wird gerade ein europäisches Forschungsprojekt vorgestellt, um alte Munition im Meer verlässlich aufzuspüren. Thomas Schröder hat vorab mit dem Leiter des Projektes gesprochen.
Und dann sehe ich hier wunderschöne, in dem Fall 2,5 Meter lange zylindrische Körper. Und die kann ich jetzt zählen, kann ich sagen, guck mal, das ist so ein Körper, das ist ein Körper, das ist ein Körper.
Der Geologe Jens Greinert sitzt an seinem PC am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und zoomt in eine bunt eingefärbte Karte. Sie zeigt das Relief des Meeresbodens, die Bathymetrie der Kieler Förde. An der Stelle, die Greinert heranzoomt, sieht es aus, als hätte jemand auf dem ebenmäßig abfallenden Boden ein paar Streusel verteilt.
Und bei der Länge und dem Durchmesser, den ich hier sehe, kann ich sagen, ist wahrscheinlich eine Grundmine. Es gibt dann längere Körper, ist jetzt nicht auf der Karte, die sind dann so 5 Meter lang. Dann kann ich sagen, ist ein Torpedo.
Wie viele Minen, Torpedos und andere Munitionskörper am Grunde der Ostsee und anderer europäischer Meere noch schlummern, weiß Greinert nicht. Es gibt eine Schätzung, nach der in den deutschen Gebieten der Nord- und Ostsee etwa 1,6 Millionen Tonnen alte Munition und rund 5000 Tonnen chemische Kampfstoffe liegen. Doch die Zahlen gelten als sehr unsicher, denn man weiß gar nicht genau, wo überall Munitionsreste liegen. Im europäischen Forschungsprojekt BASTA will Greinert daher mit anderen deutschen und belgischen Forschern eine neue Technik zum Auffinden von Munition entwickeln. Im Gegensatz zu bisherigen Methoden sollen die Messgeräte dann nicht mehr aufwendig von einem Schiff aus über den Meeresboden geschleppt werden. Greinert will die Technik effektiver, schneller und günstiger machen.
Was wir jetzt in dem BASTA-Projekt machen wollen, ist AUVs, Autonomous Underwater Vehicles, also ein robotisches System, was autonom in der Wassersäule rumschwimmen kann, mit Magnetometern auszustatten, dass die automatisch magnetische Körper finden und dabei selber lernen, also sich dann automatisch zurechtfinden, wissen, wo sie hingehen sollen, wissen, okay, wenn dieses Objekt, was ich aus der bathymetrischen Karte eventuell schon kenne, wenn das nicht magnetisch ist und das nächste auch nicht und das dritte auch nicht, dann sind wahrscheinlich die anderen 500, die ähnlich aussehen in der Bathymetrie, das auch nicht. Also fahre ich zu anderen Lokationen.
Am Ende des Projektes sollen diese Unterwasserroboter jedoch nicht nur magnetische Messungen machen, sondern mit verfeinerten hydroakustischen Methoden auch in den Meeresboden schauen. Dort könnte dann vom Sediment verdeckte Munition aufgespürt werden. Zudem sollen die AUV auch Fotos von verdächtigen Gegenständen machen, um eventuell bewachsene Munition genauer betrachten zu können. Aber auch, um die Fehlerquote zu senken. Denn wenn heute etwa ein neues Windparkgebiet von einem Schiff aus überprüft wird, sind 9 von 10 Munitionsfunden Fehlalarme. Schlichtweg, weil es auch sehr viel anderen Schrott auf dem Meeresboden gibt. Die Fototechnik haben Greinert und seine Kollegen bereits in einem Vorläuferprojekt ausprobiert. Greinert zoomt in ein neues Gebiet. Statt der bunten Reliefkarte sieht man nun ein richtiges Bild des Meeresbodens.
Das ist nämlich das Gebiet mit diesem offenliegenden TNT. In dem Bild habe ich hier so einen grauen Block liegen. Das ist Schießwolle 39, irgendwie ein deutscher Sprengstoff. Und das ist auch ein Sprengstoff, der aber leuchtend orange ist. Und da wissen wir gar nicht so ganz so genau. Es kann sein, dass das irgendwas, eine britische Mixtur ist, die da gelandet ist.
Die Bilder machen ein Problem offensichtlich, das mit der Zeit dringlicher werden wird. Die Munitionskörper rosten weg, der Sprengstoff bleibt. Das führe zum einen dazu, dass sich die Stoffe dann kaum noch entdecken lassen, weder magnetisch noch optisch über die Form, sagt der Kieler Kollege und Umweltwissenschaftler Thorsten Frey.
Und das andere ist, dass man schon davon ausgeht, dass in ein paar Jahren es natürlich dazu kommen kann, dass dann mal irgendwann eine kritische Menge an Bomben durchrostet und gleichzeitig Explosivstoffe abgibt, die krebserregend sind und Tumore in Fischen hervorrufen. die dann womöglich auf unserem Speiseteller landen könnten.
In dem Forschungsprojekt soll daher auch eine moderne Datenbank entstehen, in der Munitionsfunde genau verzeichnet sind. Und dann, so meinen die beiden Forscher, wäre es dringend Zeit für ein Monitoring, damit man weiß, wo, wie viel Sprengstoff freigesetzt wird und welche Folgen das haben kann.
Autonome Minensuche im Meer. Thomas Schröder über ein europäisches Forschungsprojekt zum Aufspüren von Munitionsaltlasten. Chlor und Brom stecken hinter dem Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre. Nach dem Verbot der beiden Stoffe gehen die Ozonverluste allmählich zurück, allerdings nicht in der unteren Stratosphäre. Atmosphärenforscher rätseln, woran das liegen könnte. Und eine Studie in der Fachzeitschrift PNAS lenkt nun den Verdacht auf ein weiteres chemisches Element, wie Volker Mrazek berichtet.
Die beiden Ozonkiller Chlor und Brom haben einen engen Verwandten mit ganz ähnlichen chemischen Eigenschaften. Jod. Es gab schon immer den Verdacht, dass auch dieser Vertreter aus der Gruppe der Halogene am Abbau der Ozonschicht beteiligt sein könnte. Die neue Studie zeigt jetzt, Jod ist tatsächlich in gewissen Mengen in der unteren Stratosphäre vorhanden. Das ergibt sich aus verschiedenen Flugzeugmesskampagnen. Forschungsjets stießen dabei bis in 15 Kilometer Höhe vor. Die gefundenen Konzentrationen sind zwar um ein Vielfaches kleiner als die von Chlor, doch Jod sei viel aggressiver, sagt Theodor Koenig, Atmosphärenchemiker an der Universität von Colorado in Boulder in den USA und einer der Studienautoren.
Jod hat in seiner Gasform als Oxid ungefähr die 600-fache Zerstörungskraft von Chlor. Deswegen sind auch geringe Mengen Jod von Bedeutung.
Anders als Chlor und Brom entweicht Jod nicht aus technischen Gasen wie den FCKW, sondern aus dem Ozean. Marine Algen enthalten viel davon und setzen es frei in Form von Jodid. Ein ganz natürlicher Prozess. Doch das Jodid reagiert in der Folge mit Luftschadstoffen, wie sie heute auch über den Meeren verbreitet sind, darunter paradoxerweise mit Ozon. Das kommt nämlich auch in Bodennähe vor. Nur ist es hier ein unerwünschter Bestandteil von Smog.
Es gibt da eine Verbindung mit der Zunahme der Ozonverschmutzung an der Meeresoberfläche. Sobald das Jodid mit dem Ozon reagiert, entstehen nämlich verschiedene andere Jodverbindungen, die sich in der marinen Atmosphäre verteilen. Bei starken tropischen Gewittern können sie dann bis in die Stratosphäre befördert werden.
Dort liegt Jod dann sowohl gasförmig vor als auch gebunden an Schwebstaubpartikel. In beiden Formen sei es in der Lage, Ozon zu zerstören, sagt Studienleiter Rainer Volkamer, Professor für Atmosphärenchemie an der Universität von Colorado. Die Gleichung, die seine Arbeitsgruppe nun aufstellt, lautet: Mehr Smog in Bodennähe bedeutet mehr Jod in der unteren Stratosphäre. Und das verhindert die Heilung der Ozonschicht in Höhen bis zu 20 Kilometern. Die wird eigentlich erwartet, denn der Chlor- und Bromgehalt in der Atmosphäre ist schon länger rückläufig.
Was mich fasziniert, ist, dass die Luftqualität am Boden gekoppelt zu sein scheint mit der Erholung eines Teils der Ozonschicht. Das ist neu.
Volkamers Team hat auch kalkuliert, wie viel Ozon durch die gemessenen Jodmengen verloren gehen könnte. Dabei kam heraus,
dass die Änderung von Ozon durch Jod gerade groß genug ist, um zu erklären, dass Ozon in der unteren Stratosphäre weiterhin abnimmt.
Ist das Rätsel damit also gelöst und Jod der gesuchte Übeltäter? So weit möchte Martin Chipperfield nicht gehen. Auch er ist Professor für Atmosphärenchemie an der Universität Leeds in England. Chipperfield hat bereits einen Blick in die neue Veröffentlichung seiner US-Kollegen geworfen.
Es ist eine sehr interessante Studie. Aber daraus lässt sich noch nicht ableiten, ob Jod tatsächlich eine Rolle beim langfristigen Abbau der Ozonschicht spielt. Ozon könnte auch deshalb verloren gehen, weil der Klimawandel die Luftzirkulation in der unteren Stratosphäre verstärkt. Modellrechnungen lassen das vermuten. Es gibt also auch andere Erklärungsansätze. Aber die Rolle von Jod sollte in Zukunft genauer untersucht werden.
Sollten die Autoren der neuen Studie richtig liegen, könnte es sein, dass die Ozonschicht doch nicht so schnell ausheilt wie erwartet. Chlor und Brom sind zwar im Montreal-Protokoll geregelt, Jod aber nicht. Und dieser Ozonkiller nimmt auch nicht ab in der Atmosphäre, sondern eher zu, solange auch die Luftverschmutzung in vielen Weltregionen weiter steigt.
Neben Chlor und Brom nagt wahrscheinlich auch Jod an der Ozonschicht. Volker Mrazek über eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift PNAS. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad, nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch im Winter. Zu schaffen macht ihnen dann teilweise Eis und Schnee, die Unfallgefahr steigt. Streusalz auf Radwegen ist wegen des Umweltschutzes in vielen Gemeinden aber verboten. Deshalb sucht jetzt beispielsweise die Stadtreinigung Hamburg nach Alternativen. Frau Grothelüschen stellt sie Ihnen vor.
Ein kalter Wintermorgen, nachts hat es geschneit. Diejenigen, die sich trotzdem aufs Rad schwingen, sehen sich oft genug mit dieser Situation konfrontiert. Auf dem Radweg aber liegt der Schnee noch, ein Ärgernis. Dahinter steckt meist Folgendes.
Ja, das sind Umweltschutzgründe.
Auf der Straße kann das Salz, nachdem es seinen Dienst getan hat, durch die Kanalisation abfließen, sagt Britta Peters von der Stadtreinigung Hamburg. Salz auf Radwegen würde dagegen in Grünflächen und Baumwurzeln landen und die Pflanzen nachhaltig schädigen. Deshalb ist es in Hamburg und auch anderswo verboten, Radwege mit Salz zu streuen. Also greift man zu einem anderen Mittel.
Wir nutzen Kies. Den können wir aber erst aufbringen, wenn es aufgehört hat zu schneien. Ansonsten wird er sofort überdeckt. Und das Problem ist außerdem auch, er liegt dann zwar auf der Schneedecke ganz gut oder auf der Eisdecke. Sobald es schmilzt und wärmer wird, dann sackt der Kies, der schwer ist, nach unten durch. Und dann friert es wieder zu und es ist wieder spiegelglatt.
Und Kies hat noch mehr Nachteile. Irgendwann muss man ihn wieder wegfegen und er steht im Verdacht, die Fahrradreifen kaputt zu machen. Eine unbefriedigende Situation und deshalb fahndet Britta Peters gemeinsam mit anderen Fachleuten nun nach Alternativen. Gesucht, ein Streumittel, das gut gegen Schnee und Eisglätte wirkt, möglichst umweltverträglich ist und preiswert. Ein paar Kandidaten hat das Projektteam bereits identifiziert. Zum Beispiel Calciumcarbonat, bekannt als Pottasche. Es gilt als umweltfreundlicher als gewöhnliches Streusalz aus Natriumchlorid. Oder die Formiate, die Salze der Ameisensäure.
Die werden im Flughafenbereich eingesetzt, die sind biologisch abbaubar, ist deutlich teurer als Natriumchlorid, aber halt auch umweltfreundlicher.
Weitere Kandidaten, Kaliumacetat, ein Konservierungs- und Säuerungsmittel, es wäre gesundheitlich unbedenklich. Oder Harnstoff, der allerdings eine düngende Wirkung hat und womöglich die Zusammensetzung des Erdbodens verändert. Oder ein Naturstoff namens Maisspindelgranulat.
Das wird aus diesem inneren Kern der Maiskolben, der eigentlich immer überbleibt, also auch ein Restprodukt ist, hergestellt.
Dieses Granulat würde Schnee und Eis jedoch nicht abtauen wie ein Salz, sondern abdecken bzw. abstumpfen, so wie Kies. Oder auch wie eine andere Alternative, sogenannter Blähton, bekannt aus Hydrokulturen für Zimmerpflanzen.
Es hat auch eine abstumpfende Wirkung, ist aber halt auch recht leicht. Es schwimmt dadurch besser oben, aber wird auch leicht verweht. Und es gibt so einen leichten roten Matsch, was denn der Fahrradfahrer auch nicht so schön findet. Oder auch Geschäfte, wenn dann Leute mit rotem Matsch an den Schuhen in die Geschäfte kommen.
Um herauszufinden, welche dieser Alternativen den besten Job macht, plant das Team um Britta Peters ausgiebige Testreihen. Zurzeit werden Wirkung, Effizienz, Umweltaspekte und Ökobilanz im Labor untersucht. Die Kandidaten, die sich dabei bewähren, sollen in den folgenden Wintern diversen Praxistests unterzogen werden.
Da werden wir dann die Streustoffe hintereinander aufbringen, also so Fahrradwege von einer Länge jeweils so 100 bis 200 Meter für einen Streustoff. Die Fahrradfahrenden fahren drüber und werden direkt hinterher befragt, dass es halt auch tatsächlich darum geht, die subjektive Wahrnehmung der Radfahrenden bezüglich des Streustoffes aufzunehmen.
Und haben die Fachleute schon einen Favoriten ausgemacht?
Also wir hoffen ein bisschen auf die Formiate. Die werden zum Beispiel auch in Kopenhagen eingesetzt. Die sind halt in der Anschaffung 10-mal so teuer wie Natriumchlorid. Man muss aber so ein bisschen die Gesamtkosten berücksichtigen, die man dann einspart wiederum, weil es nicht zu Korrosionsschäden oder anderen Schäden kommt.
Im Sommer 2022 sollen die Resultate vorliegen, so der Plan. Danach dann können die Fahrradfans darauf hoffen, bei Eis und Schnee deutlich besser auf den Radwegen voranzukommen.
Alternativen zum Streusalz. Frank Grothelüschen über die Suche der Stadtreinigung Hamburg nach Streumitteln für Radwege. Was macht den Menschen zum Menschen, wenn man ihn mit Menschenaffen vergleicht? Genetisch wie von den Organen her sind die Unterschiede zwischen Menschen und Schimpansen vergleichsweise klein. Auffällig ist, der Mensch hat ein größeres Gehirn, wir kochen unsere Nahrung und wir kommunizieren mit gesprochener Sprache. Forscher haben nun einen weiteren überraschenden Unterschied entdeckt und den stellt Ihnen Lucian Haas vor.
In seinem Forschungsgebiet gilt Stefan Rohl als einer der weltweit wenigen Experten. Es kommt wahrscheinlich daher, weil Spucke eigentlich so im Allgemeinen als irgendwas Unangenehmes oder als was Ekeliges betrachtet wird.
Für den Professor für orale Biologie an der University of Buffalo ist menschlicher Speichel allerdings ein Füllhorn der Erkenntnisse.
Wir können aus so einem kleinen Tropfen Spucke wirklich sehr, sehr viele Dinge lernen eigentlich. Je nachdem, wie genau man hinguckt, mit modernen Methoden sind es mehrere tausend Proteine, die man feststellen kann, die im Speichel sind.
Und diese Proteine haben vielerlei Funktionen. Sie tragen zur Verdauung von Nahrung bei, wehren Krankheitserreger ab und schmieren die Mundhöhle beim Sprechen. Wie aber, so schoss es Stefan Ruhl bei einem Zoobesuch in San Diego in den Kopf, wie verhält es sich mit dem Speichel unserer nahen Verwandten, den Primaten? Aus wissenschaftlicher Neugier heraus untersuchte er Speichelproben von Schimpansen, Gorillas und Makaken.
Man muss dazu wissen, dass Schimpansen zum Beispiel, die sind von ihrem Genom, sind die den Menschen ungefähr 98% oder 99% identisch. Das heißt, wenn wir von denen Speichel abgenommen haben, haben wir ursprünglich angenommen, dass der genauso aussieht in unseren analytischen Methoden wie der von Menschen. Das war unsere Ausgangshypothese.
Aber die musste Stefan Rohl mit seinen Mitarbeitern schon bald über den Haufen werfen.
Als wir diese beiden Muster miteinander verglichen haben, links den menschlichen Speichel, rechts den Speichel von Gorillas, da war es am Anfang so, dass ich zu meiner Doktorandin gesagt habe, du hast einen Fehler gemacht. Du musst das Experiment nochmal wiederholen. Es ist, irgendwas stimmt da nicht.
Die Wiederholung brachte aber nur erneut das gleiche Ergebnis zutage und damit die Erkenntnis, die Speichelstruktur der Menschenaffen und die darin enthaltenen Proteine unterscheiden sich sehr deutlich von denen des Menschen. Das beginnt schon damit, dass der Speichel der Affen viel dickflüssiger ist, fast gelartig und viskos.
Während hingegen unser menschlicher Speichel meistens sehr wässrig ist.
Stefan Ruhl erklärt das zum einen mit der menschlichen Ernährung. Wir essen mehr stärkehaltige Produkte und kauen die Nahrung viel weniger. Dafür muss sie dann besser rutschen. Möglich sind auch andere evolutionäre Hintergründe, etwa eine Anpassung an das trockenere Klima afrikanischer Savannen, in denen sich die Urmenschen einst entwickelten. Flüssiger Speichel als Schutz vor einem trockenen Mund ist zudem für die Sprache wichtig. Und die fehlt den Menschenaffen.
Zum Sprechen brauchen wir auch eine feuchte Mundhöhle. Das merkt man zum Beispiel, wenn man aufgeregt ist, kriegt man oft einen trockenen Mund. Und dann merkt man, dass man nicht mehr richtig so sprechen kann.
Allerdings haben auch Schimpansen und Gorillas Moleküle in der Spucke, die den Menschen fehlen. Am auffälligsten ist eins namens Latherin. Dieses Protein ist vor allem als schäumender Bestandteil von Pferdeschweiß bekannt. Den Primaten hilft es vermutlich bei der Fellpflege, wenn sie sich lecken. Der Mensch hat aber sein Fell verloren und damit wohl auch das Latherin im Speichel.
Das Gen ist zwar noch vorhanden im menschlichen Genom, aber es ist inaktiviert.
Für Stefan Ruhl kamen viele Erkenntnisse aus den Speichelvergleichen überraschend. Seiner Einschätzung nach gibt es nur wenige andere Körpermerkmale, bei denen sich der Mensch so deutlich von Menschenaffen unterscheidet.
Ganz spontan fällt mir da das Gehirn ein, was wirklich bei Menschen wirklich einzigartig ist gegenüber den Schimpansen. Aber es gibt nicht so viele andere Sachen. Wenn Sie eine Leber vergleichen zum Beispiel oder eine Niere oder einfach nur das Blut, die Unterschiede sind nicht so riesig wie die, die wir jetzt im Speichel da entdeckt haben.
Spucke ist nicht gleich Spucke. Beim Speicheln gibt es große Unterschiede zwischen Menschen und Menschenaffen. Ein Beitrag von Lucian Haas. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Die Erwärmung der Ozeane hat seit Beginn der globalen Erfassung einen neuen Höchststand erreicht. Die Meerestemperatur bis in 2 Kilometer Tiefe hat im vergangenen Jahr um etwa 0,075 Grad über dem Durchschnitt von 1981 bis 2010 gelegen. Das berichtet ein amerikanisch-chinesisches Forschungsteam im Fachblatt Advances in Atmospheric Sciences. Zudem beschleunigt sich die Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel. Die vergangenen 10 Jahre haben die höchsten Temperaturen der Meere seit den 1950er Jahren gebracht, wobei die jüngsten 5 Jahre die jeweils wärmsten waren.
Geoforscher entdecken das älteste je auf der Erde gefundene Material.
Vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstand die Erde. Dennoch finden sich auf und in ihr teilweise noch ältere Materialien, die durch Meteoriten auf den Planeten gelangt sind. Einen neuen Rekordhalter hat nun ein internationales Forschungsteam in Australien ausgemacht. Im Fachblatt PNAS beschreiben die Wissenschaftler einen Meteoriten, der bis zu 7 Milliarden Jahre alte Körnchen Sternenstaub enthält. Analysen zufolge stammt das Material ursprünglich aus dem interstellaren Medium und entstand in nahen Sternen. Als sich später das Sonnensystem entwickelte, wurde der Sternenstaub von Meteoroiden eingeschlossen und konnte in einer Art Zeitkapsel bis heute nahezu unverändert überdauern, so die Studienautoren.
Eine Maschine hält eine Spenderleber eine Woche lang am Leben.
Bislang konnten Lebern nur für wenige Stunden außerhalb des menschlichen Körpers aufbewahrt werden. Ein Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Zürich hat nun eine Perfusionsmaschine entwickelt, die die Überlebensdauer einer Spenderleber auf 7 Tage verlängern kann. Wie die Mediziner im Fachblatt Nature Biotechnology schreiben, imitiert die Maschine den menschlichen Körper, um einem Spenderorgan möglichst optimale Bedingungen zu bieten.
Forscher entwickeln neuartige Roboter aus lebendem Gewebe.
Ein US-Wissenschaftlerteam hat in einer Machbarkeitsstudie erstmals vollständig biologische Maschinen kreiert. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS darlegen, haben sie die sogenannten Xenobots aus unbeweglichen Hautzellen und kontrahierenden Herzzellen von Fröschen zusammengesetzt. Mithilfe künstlicher Intelligenz und eines Supercomputers hatten sie zuvor errechnet, welche Gebilde sich aus diesen Bausteinen herstellen lassen, die ein bestimmtes Verhalten ermöglichen, etwa eine zielgerichtete Fortbewegung.
Ginkgos bleiben ausgeglichen und dadurch jung.
Bislang war unklar, weshalb Ginkgo-Bäume über 1000 Jahre alt werden können. Ein chinesisch-amerikanisches Botaniker-Team hat den Stoffwechsel der Bäume untersucht und herausgefunden, dass die Ginkgos älter werden, ohne zu altern. Wie die Botaniker im Fachblatt PNAS schreiben, produzieren die Bäume unabhängig vom Alter den Stoff Cambium, der für das Dickenwachstum des Stammes zuständig ist. Bei genetischen Analysen des Cambiums sahen die Studienautoren, dass die Zellen von alten Bäumen die Herstellung von Stoffen erhöhen, die die Ginkgos bei der Abwehr von Schädlingen schützen und die Bäume vor vorzeitiger Keimung, Trocken- und Kältestress bewahren. Demnach können die Bäume die Genexpression und die Aktivität des Cambiums steuern und damit die Balance zwischen Wachstum und Altern halten.
Impfungen werden positiver gesehen.
Das geht aus neuen Studiendaten hervor, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heute vorstellte. Demnach haben immer mehr Menschen in Deutschland eine positive Einstellung zum Impfen. Für die Erhebung wurden bundesweit mehr als 5000 Menschen im Alter von 16 bis 85 Jahren befragt. Demnach ist der Anteil der Erwachsenen, die Impfungen befürworten bzw. eher befürworten, von 61% im Jahr 2012 auf 77% im Jahr 2018 gestiegen. Das persönliche Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt ist für nahezu alle Befragten die bevorzugte Informationsquelle für Impfungen. Die überwiegende Mehrheit der befragten Eltern erachtet Impfungen ebenfalls als wichtig. Dies gilt speziell auch für den Impfschutz von Kindern gegen Masern.
Sternzeit, 14. Januar, Europas Huygens auf Titan. Vor 15 Jahren machte Europa einen Riesensprung in der Raumfahrt. Am 14. Januar 2005 trat die ESA-Sonde Huygens in die Atmosphäre des Saturnmonds Titan ein und landete am Fallschirm sanft auf der Oberfläche. 2,5 Stunden lang dauerte das Herabsinken durch die dichte Gashülle des Mondes. Während dieser Zeit hat Huygens Fotos gemacht, die chemische Zusammensetzung der Titanatmosphäre gemessen, Druck und Temperatur bestimmt und die Windgeräusche aufgenommen. Schließlich setzte Huygens in der eisigen Landschaft auf. Das etwas ockerrötliche Bild der Eisbrocken in der Umgebung ist eine Ikone der Raumfahrtgeschichte. Auf den Fotos, die die Sonde während des Fluges gemacht hat, sind gewaltige Berge mit Fließmustern von Bächen und Flüssen sowie eine Art Seeufer zu sehen. Bei Temperaturen von unter minus 180 Grad Celsius ist Wasser steinhart gefroren. Lediglich Kohlenwasserstoffe regnen hin und wieder aus den dichten Wolken aus und lassen Flüsse und Seen entstehen. Huygens war als Tochtersonde der NASA-Mission Cassini zum Saturn gereist. Einige Stunden nach dem Aufsetzen brach wie erwartet der Funkkontakt zur Muttersonde ab, weil Cassini für Huygens unter dem Horizont verschwunden war. Doch während Cassini vor 2,5 Jahren gezielt in den Saturn gelenkt wurde und in den Gasmassen des Planeten verglüht ist, liegt Huygens auch nach 15 Jahren noch tiefgefroren auf dem Titan. Wer weiß, womöglich wird Europas Sonde eines fernen Tages von interplanetaren Archäologen ausgegraben.
Und dann berichtet Forschung aktuell auch darüber. Und das war's auf jeden Fall für heute. Am Mikrofon der Sendung verabschiedet sich Uli Blumenthal.